Es war 8 Uhr. Eine halbe Stunde zuvor war die Septembersonne über Oslo untergegangen. Höchste Zeit für einen Dreijährigen ins Bett zu gehen. Katrine Brott flüsterte seufzend ins Telefon. »Kannst du nicht schlafen, Schatz?«
»Oma singt nicht richtig«,
sagte die Kinderstimme und schniefte.
»Wo bist du?«
»Ich musste zur Arbeit, Schatz. Aber ich komme ganz bald nach Hause. Soll Mama für dich singen?«
»Ja.«
»Aber dann musst du auch die Augen zumachen.«
»Ja.«
»Laumann?«
»Ja.«
Katrine begann mit leiser, tiefer Stimme das Lied zu singen. »Blaumann, Blaumann, Böckchen mein, denk doch an dein Kindelein.« Sie hatte nicht die leiseste Ahnung, warum Kinder seit inzwischen mehr als 100 Jahren unbedingt von einer Geschichte in den Schlaf gelullt werden wollten, in der ein Junge Angst hat, weil Blaumann, seiner Lieblingsgeiß, nicht von der Weide zurückkommt, da der Bär sie gerissen hat. Trotz allem hörte sie bereits nach der ersten Strophe, dass Herzatem gleichmäßiger und tiefer wurde. Und nach der dritten das Flüstern ihrer Schwiegermutter durch das Telefon.
»Er schläft jetzt.«
»Danke«,
sagte Katrine, die schon so lange in der Hocke saß, dass sie sich mit einer Hand auf den Boden aufstützen musste.
»Ich komme so schnell ich kann. Nimm dir die Zeit, die du brauchst, Liebes. Und ich danke dir, dass du uns hier haben willst. Weißt du, er sieht Björn so ähnlich, wenn er schläft.«
Katrine schluckte. Wie immer, wenn sie das hörte, brachte sie keinen Ton heraus. Nicht, weil sie Björn nicht vermisste, und auch nicht, weil sie sich nicht freute, wenn Björns Eltern ihn in Gerd wiedererkannten, sondern weil es schlicht und einfach nicht stimmte. Sie konzentrierte sich auf das, was vor ihr lag. »Ziemlich heftig für ein Schlaflied«, sagte Sungmin Larsen, der sich neben sie gehockt hatte. »Vielleicht bist du jetzt tot?«
»Ich weiß. Er will aber immer nur dieses Lied hören«,
sagte Katrine.
»Tja,
und dann kriegt er es«, sagte ihr Kollege lächelnd. Katrine nickte.
»Ja.«
Sie starrten auf den Leichnam der jungen Frau vor ihnen auf dem Waldboden. Hose und Slip waren bis zu den Knöcheln heruntergezogen. Der Reißverschluss der dünnen Daunenjacke war bis oben zu. Das in den Sternenhimmel starrende Gesicht, kreideweiß im Licht der Scheinwerfer, die die Kriminaltechniker unter den Bäumen aufgestellt hatten. Die Schminke verlaufen und wieder angetrocknet. Die blond gefärbten Haare klebten an einer Gesichtshälfte. Die Lippen waren mit Silikon aufgespritzt und falsche Wimpern bedeckten das Auge, das in den Schädel gesunken, gebrochen an ihnen vorbeistarrte. Und die Wimpern bedeckten auch die leere Augenhöhle daneben. Vielleicht hatten sie es all den schwer abbaubaren Kunststoffen zu verdanken, dass der Leichnam trotz allem noch so gut erhalten war. »Gehe davon aus, dass das Susanne Andersen ist«, sagte Sungmin.
»Mich auch«,
antwortete Katrine. Die beiden Ermittler kamen aus unterschiedlichen Abteilungen. Sie vom Dezernat für Gewaltverbrechen der Osloer Polizei und er von Kripos, dem Nationalen Kriminalamt. Susanne Andersen, 26 Jahre, wurde seit 17 Tagen vermisst und war zuletzt lebend von der Überwachungskamera der Bahnstation Skyllerud eingefangen worden. Zu Fuß gut 20 Minuten von dem Ort entfernt, an dem sie sich jetzt befanden. Die einzige Spur der zweiten vermissten Frau, Bertine Bertelsen, 27 Jahre, war ihr Auto, das auf einem Wanderparkplatz am Gräfsenkullen am anderen Ende der Stadt parkte. Die Frau vor ihnen hatte blonde Haare, was mit den Bildern der Überwachungskamera von Susanne übereinstimmte. Bertine sollte nach Aussage von Angehörigen und Freunden aktuell brünett sein. Außerdem waren auf dem nackten Unterkörper keine Tattoos. Bertine hatte angeblich ein Tattoo mit dem Louis Vuitton-Logo auf einem Knöchel. Der September war bislang relativ kühl und trocken gewesen und die Verfärbungen der Haut des Leichnams, blau, lila, gelb, braun, deuteten darauf hin, dass sie tatsächlich seit bald 3 Wochen hier liegen konnte. In der großen Wunde am Hals krabbelten blind gelbliche Fliegenlarven. Katrine hatte das schon so oft gesehen, dass es ihr nichts mehr ausmachte. Schmeißfliegen waren laut Harry so treu wie die Fans von Liverpool. Ganz unabhängig von Uhrzeit, Ort, Wetter und Windrichtung tauchten sie innerhalb einer Stunde auf, angelockt vom Geruch des Dimethyltrisulfids, den der Körper mit Eintritt des Todes abgibt. Katrine sah sich um. In weiß gekleidete Kriminaltechniker huschten lautlos wie Gespenster zwischen den Bäumen hindurch und warfen, sobald die Blitzlichter ihrer Kameras aufleuchteten, bedrohliche Schatten. Der Wald war groß. Die Östmarker zog sich zig Kilometer weit bis an die schwedische Grenze. Ein Jogger hatte die Leiche gefunden. Oder genauer gesagt, der Hund des Joggers. Das Tier war ohne Leine auf einen schmalen Pfad im Wald gelaufen und dann irgendwann verschwunden. Susanne Andersen, sagte sie leise, ohne zu wissen, zu wem. Vielleicht zu der Toten. Als wollte sie sie trösten und ihr versichern, dass sie nun endlich gefunden und identifiziert worden war. Die Todesursache schien auf der Hand zu liegen. Der Schnitt quer über Susanne Andersens schmalen Hals erinnerte an ein bösartiges Grinsen.